Weiter geht's heute mit Chihiros Reise ins Zauberland, das wandelnde Schloss, wie der Wind sich hebt, Erinnerung an Mani und Earwig and the Witch. Ja, Earwig and the Witch, dieser 3D-CGI-Streifen. Ob Dimbula Tsubumi Speckäuger und Frau Fuchs schon der Kackstift steht, oder ob der neue Weg, den Goro Miyazaki mit Studio Ghibli geht, ordentlich Yen in die Kassen spülen wird, das alles erfahrt ihr in der heutigen Episode. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 139. Shortcuts-Podcast. Wir haben letzte Woche an dieser Stelle aufgehört. Für uns ist es natürlich jetzt immer noch Mittwoch. Für euch ist auch immer noch Sonntag oder Montag, je nachdem, wann das hier rauskommt. Aber halt eine Woche später. Aber wir sind gerade total im Flow und wir haben gerade zum Beispiel drüber geredet, Ghibli-Filme mit Hunden oder Ghibli-Filme mit Katzen? Die wirklich wichtigen Themen.
Oder man macht halt Ghibli-Filme mit Schweinen.
Ich glaube, es geht wirklich schneller, die Ghibli-Filme ohne eine Katze aufzuzählen, als die mit einer Katze, oder?
Ich glaube, das ist, hält sich vielleicht sogar die Waage.
Überleg gerade, von den 10, die wir haben.
Ja, von denen, die wir haben, sind die nicht so katzenlastig.
Viel wichtiger ist doch, tragt bitte immer vernünftig eure Maske, sonst klingt ihr irgendwann wie der Hund aus dem wandelnden Schloss.
Kannst du die Geräusche einmal kurz nachmachen für uns?
Ich musste gerade echt überlegen, was du meinst, ja, weil das ist quasi schon mein normales Leben ohne Corona. Also. Das kommt so, ab einer bestimmten Gewichtsklasse hörst du dich beim Treppensteigen auch so an.
Oh, stimmt, ich erinnere mich, hast du uns nicht irgendwie eine persönliche Geschichte bei irgendeinem der Titel versprochen?
Ja.
Das war sie.
Ja, das war sie. Es kann sein, dass ich damit Mononoke meinte, aber nee, Quatsch, nee, stimmt gar nicht, ich meinte Chihiro.
Wollte gerade sagen, das war doch Chihiro.
Echt? Ja, stimmt, ja.
Es war auch nicht so erfreulich, ne?
Nee.
Ja, und gut, dass wir auch mit Chihiro anfangen.
Yay.
Ja, Dimula, dann erzähl uns doch mal, was in Chihiro so los ist.
Also es ist eigentlich eine straightforward Adventure-Geschichte. Das ist so ein Mädel, das heißt Chihiro. Und ja, die verliebt sich hinterher auch in so einen Typen, der heißt Haru und das ist ein Drache. Aber ich fange dir das mal wirklich vorne an. Die geht halt mit ihren Eltern durch so einen Tunnel und ihre Eltern stopfen sich da ordentlich so mit Würsten voll und so und werden dann irgendwann Schweine. Aber sie können nicht sprechen wie Porco Rosso. Das macht sie unwahrscheinlich viel weniger sympathisch.
Ich muss das Lachen auch schon verkneifen.
Es geht nicht mehr.
Und im nächsten Frame sehen wir halt eine Yubaba, eine uralte Hexe. Und die klaut Chihiro ihren Namen. Ja, und zwingt sie zur Kinderarbeit. Und sie darf erst mit der Kinderarbeit aufhören, wenn sie sich an ihren Namen erinnert.
Ja, okay.
Also das ist der Film im Ganzen.
Ich sag mal so, das war jetzt ganz okay.
Also ich werde von Folge zu Folge besser.
Es war schon die Story im Prinzip.
Stellt euch einfach mal die Gebrüder Grimm vor, wenn die Märchen vom Hörensagen einfach nur aufgeschrieben hätten und wären Dimbula gewesen, was heute überliefert wäre.
No Roman Stories einfach.
Die sagen, das Dimbula hätten sie gehießen.
Das wäre sehr lustig gewesen.
Also vielleicht in einem späteren Leben, vielleicht auch noch in diesem Schreib mal über ein Mädchenbuch.
Mit deinem Bruder.
Ja, ich habe keinen Bruder, aber das ist ein kleineres Problem. Das kann man heutzutage alles lösen. Wie ich den Film fand, ich mag den sehr gerne, weil der visuell extremst reich ist. Also, ihr sagt eben schon so Mononoke, habt ihr irgendwie so ganz, ganz viele Bilder im Kopf von irgendwelchen Szenen. Ich muss halt die ganze Zeit mir so denken, so, habt ihr Chihiro gesehen? Also allein als dieser Flussgott in dieses Badehaus kommt, da kommen ja jede Menge Götter und Yokai, so aus allen möglichen Bereichen der japanischen Folklore, kommen da halt Wesen rein, um sich halt zu entspannen. Und Chihiro muss halt quasi dafür sorgen, dass sie halt eine schöne Zeit da haben. Und dann kommt halt irgendwann gegen Ende des Films dieser Flussgott und nimmt quasi alles in sich auf, was er finden kann. Also auch Dinge, die nicht essbar sind und lässt überall seine Schlicke zurück und das, die arme Chihiro muss sie dann aufwischen. Ich höre auf, Dinge zusammenzufassen.
Auf den Flussgott noch mal kurz zurückzukommen. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es quasi die Bedeutung des Flussgottes ist die Umweltverschmutzung. Das ist quasi ein Fluss, in dem einfach alles reingeworfen wird.
Ja.
Genau.
Macht Sinn.
Ich weiß nicht, du bist ja auch schon ein bisschen mehr gereist als ich in Japan. Dir ist es doch bestimmt auch aufgefallen, wenn man manchmal so über Flüsse hinwegfährt mit dem Shinkansen oder so und man sieht solche Ufer, da ist immer ultra viel Müll. Also mir ist das aufgefallen, als wir von Kyoto nach Tokio gefahren sind. Das hat mich ziemlich erschreckt tatsächlich. Und da musste ich da dran denken, an diesen Flussgott tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, man hat so ein Image, ne, dass die da alles so sauber halten, aber das, die produzieren halt unwahrscheinlich viel Müll und das schlägt sich nieder, ganz klar.
Also vielleicht, damit ihr gleich noch richtig positiv über den Film reden könnt, erzähle ich euch jetzt die traumatische Geschichte meines Lebens. Eigentlich ist es überhaupt nicht so spektakulär, aber ich wollte es einfach ein bisschen spektakulär ankündigen.
Ich habe das jetzt immer eine ganze Stunde aufgebaut.
Ja, letztes Mal habe ich noch erzählt, wie wenig traumatisch komischerweise Prinzessin Mononoke für mich mit 4 Jahren war. Umso traumatischer war Chihiros Reise ins Zauberland dann für mich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie alt ich war, als ich den gesehen habe, aber relativ zeitnah, der Film kam ja auch erst 2001 raus. Und als er dann auf DVD rauskam, hat meine Mutter den gekauft und meine Schwester war komplett begeistert von diesem Film. Und ich saß einfach nur in der Ecke und hatte richtig, richtig Angst. Weil, also dieser Film hat einfach viel zu viele Figuren, die mir richtig Angst gemacht haben. Ich finde schon am Anfang die Schweine, also die Eltern von Chihiro, unfassbar ekelhaft, also wie die dargestellt werden, halt auch so richtig, richtig fette Schweine, die sich das Essen da reinziehen wie bekloppt, fand ich total eklig. Vor allem, weil ich eigentlich schon immer eine sehr gute Beziehung zu Essen hatte und dann siehst du, wie die sich da so vollballern, das war echt ekelhaft. Dann kommt halt das Ohngesicht und ich finde, das Ohngesicht ist für mich der absolut gruseligste Charakter in einem Film überhaupt. Es ist egal, welchen Gruselfilm ich sehe, ich habe mich niemals wieder so gegruselt vor etwas wie vor dem Ohngesicht. Wie das Ohngesicht halt immer diese Hand raushält und dann immer dieses Gold da rauskommt und dann immer so Oh, ich finde es so gruselig. Ich finde es so abartig, ekelhaft. Es hat mich komplett traumatisiert einfach. Ich finde an sich das Charakterdesign richtig gut, aber ich kann diesen Film einfach nicht gucken. Es geht einfach nicht. Und ja, und dann noch die Hexe, die ja eigentlich ganz cool ist, die finde ich auch vom Charakterdesign cool, aber ich fand die als Kind auch super gruselig. Ich fand wirklich alles an diesem Film extrem gruselig. Ist euch auch mal aufgefallen, dass Chihiro eigentlich vom Gesicht her auch ein bisschen aussieht wie ein Schwein?
Ja.
Die hat nämlich auch so diese prägnanten Nasenlöcher und diese weit auseinanderstehenden Augen. Das fand ich als Kind auch richtig gruselig. Ja, also ich fand diesen Film halt als Kind sehr traumatisierend, weil es so viele gruselige Charaktere gab und so viele ekelhafte Sachen. Weswegen ich den Film, ich glaube, ich habe ihn später noch einmal mit meinem Freund zusammengeguckt, weil der den auch total toll findet. Und habe da nochmal festgestellt, tut mir leid, ich finde ihn immer noch eklig. Es tut mir leid. Ich weiß auch, dass ganz viele den Film mögen und ich weiß auch, warum. Ich verstehe das auch. Ich sehe die Sachen auch, aber für mich müsste halt alles rausgecuttet werden, was eklig ist, damit ich mir den angucken kann.
Mir hat das Ohngesicht auf jeden Fall auch damals schon viel Angst gemacht. Aber ich muss auch sagen, Speck-Olga, mir macht es auch Angst, wenn jemand nicht so gern Gemüse isst. Ist für mich gleich gruselig.
Okay, dann findest du mir, also dann findest du mich richtig gruselig, weil ich esse gar kein Gemüse.
Oh, no. Oh mein Gott.
Das sollte doch ein Geheimnis sein.
Nee, das ist kein Geheimnis.
Ich finde, du hast das gerade so super beschrieben, dass ich glaube, also für mich ist das halt auch das, was diesen Film ausmacht, dass man irgendwie zwar denkt, Chihiro geht in so eine Welt mit Göttern und Geistern und so, also geht wirklich in eine andere Welt, aber irgendwie ist es halt doch auch wie ein Kind einfach auf das Leben und die Welt blickt, wenn es erwachsen wird. So viele Dinge sind unverständlich und komisch oder vielleicht sogar eklig. Und man kommt da rein und ist total unerfahren und muss die erstmal erlernen. Ne? Und ich weiß nicht, ob das da drin steckt. Für mich ist es das schon so. Und für mich war selber so eine Schlüsselszene, als Haku Chihiro dieses Onigiri da zu essen gibt und sie dann auf einmal weinen kann. Also es kommt halt jemand, der älterer ist und erfahrener in dieser Welt und zeigt dir eigentlich, also hilft dir erstmal, ist freundlich zu dir und zeigt dir, dass es okay ist zu weinen. Das fand ich unglaublich berührend, damals, wo ich das erste Mal gesehen habe.
Ich finde es unheimlich schwierig, diesen Film zu kritisieren, weil irgendwie, es ist halt ein Familienfilm, eigentlich so. Also es ist so, zumindest haben wir das vielleicht, also vielleicht wurden wir einfach so sozialisiert, dass es ein Familienfilm ist. Im Prinzip haben wir einfach Chihiro und der Film will uns über sie so ein bisschen aussagen, ey, du kannst alles irgendwie schaffen. Und das ist natürlich eine total tolle Botschaft. Aber es ist halt auch einfach eine sehr straightforward Geschichte.
Ich finde es ehrlich gesagt super verstörend, diesen Film Kindern zu zeigen. Also, ich ja. weiß nicht, ich glaube, wenn ich den halt als Erwachsene zum ersten Mal gesehen hätte, dann würde ich den wahrscheinlich auch gut finden. Aber dadurch, dass ich ihn halt als Kind zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn einfach nur super verstörend und kann jetzt im Nachhinein quasi nur reflektieren, dass ich diese bestimmten Sachen halt schlimm finde. Und eigentlich finde ich ja alles andere auch sehr gut. Also da ist auch zum Beispiel die Musik ja wieder phänomenal, also wirklich extrem gut. Optisch ist er halt eigentlich auch super, die Charaktere sind alle toll. Also
ja, genau.
Der Film ist halt wirklich, objektiv gesehen, ist der Film halt einfach super gemacht. Und wenn ich ihn nicht als Kind gesehen hätte, ich würde mir eigentlich wünschen, ich hätte ihn nicht gesehen als Kind. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon Kinder hätte, würde ich den auf gar keinen Fall meinen Kindern zeigen.
Aber ich glaube, meinst du, das ist nicht so ein Kulturproblem, einfach, dass wir hier quasi im Westen sitzen? Also ich kann mir nicht vorstellen,
dass wir ein japanisches Kind. Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich.
Wobei, auch deutsche Kinder. Story aus meinem Leben. Da war ich irgendwie, glaube ich, so in der 5. und 6. Klasse und so Deutschlehrerin dachte so, wir können ja mal für die Kindergartenkinder irgendwie so ein kleines Theaterstück aufführen. Hat sie dann im Kindergarten angerufen, ob wir das machen können, kamen wir da vorbei und ich habe, glaube ich, irgendwie den bösen Troll oder Ogre oder so gespielt. Und auf jeden Fall, ich muss in dieser Rolle wohl so überzeugend gewesen sein, dass haben halt ihre Kinder angefangen zu heulen.
Oh Gott. Okay. Ja, ich glaube, so diese ganz creepy Sachen und auch so Yokai und sowas, Ich glaube, für uns gibt es da gar nicht so richtig ein Pendant dazu. Also ich kann mich jetzt jedenfalls an nichts erinnern, was irgendwie ähnlich in meiner Kindheit gewesen ist. Ich war mit so Sachen erst durch japanische Filme konfrontiert.
Olga, von wo kommst du eigentlich? Aus Deutschland?
Norddeutschland.
Norddeutschland. Ja, da müsstest du doch aber eigentlich auch so mit Meerjungfrauen und Monstern aus der See so ein bisschen Kontakt gehabt haben.
Also Meerjungfrauen ja, aber die waren ja immer durch Disney halt positiv konnotiert.
Okay.
Und so Monstergedöns und sowas. So, nee. Eher nicht so.
Ich bin hier aus Niedersachsen und da ist der Harz ist von uns hier eine halbe Stunde bis Stunde weg. Und für mich ist das klar gewesen, als Kind auf den Brocken zu fahren und die Walpurgisnacht zu feiern mit Hexen und Teufeln. Das war ja alles da präsent, ne? Und für mich ist das. Ne? So, für mich war das halt einfach cool.
Und so. Und ich denke mir gerade so, was hast du für ein Bild von Norddeutschen?
Ist das hier Rassismus gegen Norddeutschland?
Nein, Quatsch. Nein, aber jedes Bundesland hat ja auch seine eigenen, ich sag mal, Fabelwesen. Ne? Und ja. Es kommt auch immer drauf an, wie dir das nahegebracht wurde. Also für mich ist das ganz normal. Für mich gehört das dazu. Ne?
Zum Beispiel das Ruhrgebiet hat den heiligen Kohlegott. Okay, ich zieh's ins Lächerliche, das wollte ich
also das
nicht.
Brauchst du uns jetzt hier nicht erzählen.
Ja, ich finde einfach, also bei diesem Film als Kind weiß ich, ich fand einfach dieses Badehaus ein ultra spannend als Ort, wo sich hier halt diese ganze Folklore irgendwie so tummelt. Gerade weil ich das halt auch einfach als Kind nicht kannte. Irgendwie so, wir haben ja halt keine Badehäuser in Deutschland.
No.
Man muss schon mit der Lupe suchen, um sowas
das
zu finden.
Das stimmt.
Also mich hat der Film wirklich, also aber auch die Geschichte, glaube ich, als Kind nicht so ganz verstanden.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, ich habe auch die Geschichte habe ich überhaupt gar nicht verstanden.
Ich fand ihn einfach visuell so unheimlich beeindruckend.
Ja, und ich fand ihn so unheimlich ekelhaft.
Ich habe mich damals immer auf Conventions gefreut, wenn sich jemand als Ohngesicht verkleidet hat und dann irgendwie Karamelldanzen oder so gemacht hat. Das hat die Angst doch ein bisschen gemindert dann.
Ich glaube aber, so weit gehen wir da gar nicht auseinander. Und ich glaube, das wird auch deutlich, wenn wir jetzt dem eine Wertung geben. Und danach widmen wir uns endlich mal hier wieder den harten Diskussionen. Wenn wir den Anfang machen.
Ja, also ich würde dem ein A geben.
Okay. A wie alles klar. Ich gebe dem auch ein A wie alles klar.
Ich möchte ein B kaufen.
Ist leider nicht dabei.
Ja, ich schließe mich dem an.
Okay, dann sind wir im Durchschnitt bei A,5.
Bei AB quasi.
Das kriege ich nie im Leben in irgendeine Grafik. Ja, doch.
Welche Blutgruppen dürfen Chihiro jetzt spenden?
Genau.
AB. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Das wandelnde Schloss und den hat Sarah gepickt. Ja. Und also streng genommen bin ich, glaube ich, auch bevor ich den Film gesehen habe, sehr vorgeprägt von dir, weil also einfach unter jedem dritten Satz, den man postet, halt irgendwie ein Das wandelnde Schloss GIF so gefühlt von dir kommt. Ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Man kann ja auch fast jede Szene aus Das wandelnde Schloss zu einem GIF machen. Das kommt ja auch noch mit dazu.
Dann würde ich über Chihiros Reisezauber halt auch behaupten.
Ja, ich weiß nicht, gibt es da so viele GIFs? Außer hey, das Ohngesicht?
Als Haku da sich von einem Drachen in den Jungen verwandelt? So mit den wegfliegenden Schuppen und alles?
Ja, stimmt.
Egal, sag uns erstmal, worum es geht.
Genau. Also es geht in diesem Film um Sophie, die halt eigentlich in so einer Stadt lebt, die jetzt auch nicht besonders ist oder so, sondern dann kommt so eine Hexe zu ihr in den Laden und verflucht sie, sodass sie quasi, ja, sie wird zu einer alten Frau. Und sie hat vorher schon mal den Zauberer Haoru getroffen und auf ihrer Reise, ja, die sie quasi antritt, um sich wieder zurückverwandeln zu lassen, trifft sie auf das wandelnde Schloss, das ihm gehört. Und sie fängt an, dort als Putzfrau zu arbeiten, zusammen mit dem Feuerteufel Calcifer und dem kleinen Assistenten Makel. Ja, und das wandelnde Schloss, das Geheimnis um das wandelnde Schloss wird quasi so nach und nach gelüftet. Ja, und das ist mein zweitliebster Ghibli-Film nach Prinzessin Mononoke. Was aber auch wirklich schwer ist, weil jedes Mal, wenn ich den Film gucke, finde ich ihn besser. Ich finde halt einfach, diese Vielfalt an Charakteren macht halt ganz viel aus in diesem Film. Dann natürlich auch dieses Geheimnis um das wandelnde Schloss. Wie geht das überhaupt alles und was hat es mit Calcifer auf sich? Finde ich halt alles total spannend. Und dazu kommt dann quasi noch diese Komponente, diese Kriegskomponente mit Haoru, die ich als Kind natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Also wirklich gar nicht. Ich habe immer gedacht, wo fliegt der denn jetzt hin? Also, keine Ahnung. Ich habe das anscheinend als Kind komplett ignoriert und habe den Film dann wesentlich später nochmal geguckt. Und dann kam erst so dieser Aha-Moment irgendwie. Und seitdem habe ich den Film super oft geguckt, weil das für mich eine total gut erzählte Geschichte auch ist. Und ich möchte auch auf jeden Fall den Roman noch lesen, weil ich auch wissen möchte, wie die Vorlage ist. Ja, also für mich auch auf jeden Fall einer der besten Ghibli-Filme, die es gibt.
Ich versuche mal so mein Problem mit dem Film so in einem Satz grob runterzubrechen. Also im Prinzip ist es wandelnde Schloss, Chihiros Reise ins Zauberland mit einer Antikriegsmessage statt so einer naturalistischen. Im Sinne von, ne, sei nicht verschwenderisch und so, bla. Und hier ist es halt mal wieder Antikrieg. Ja. Bin ich der Einzige, der diese Parallelen sieht? Also wirklich, also ich erinnere mich halt daran, wo Sophie dann irgendwann zu dieser Suliman geht und sich quasi als Haorus Mutter ausgibt, um so ein bisschen diesen Konflikt zwischen Haoru und der Suliman zu lösen. Als sie dann in diesen Raum reingehen und da sich ja dann die, wie heißt die Hexe aus dem Niemalsland? Ja. Irgendwie auf diesen Stuhl setzt und dann quasi entstellt wird. Hatte ich auch so das Gefühl, haben die jetzt gerade irgendwie, wollten die mir gerade indirekt irgendwie eine Gaskammer zeigen? Okay. Das war irgendwie ganz, ganz verstörend. Und diese Suliman, die wirkt da irgendwie sehr so wie Yubaba. Und auch diese Rübe ist ja auch so ein bisschen so wie wie so, was weiß ich, Yubabas Sohn oder so. Also diese ganzen Begleiter, die Chihiro ja quasi auch in ihrer Gruppe hat.
Ja, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also so die Charaktere erinnern auf jeden Fall an Charaktere aus Chihiro, was für mich aber einfach daran liegt, dass die allgemeine Erzählstruktur halt einfach ähnlich ist. Das ist aber genauso, als wenn du bei Disney-Filmen sagen würdest, ja, die erzählen im Grunde immer die gleiche Story. Ja, natürlich ist das so. Das ist halt deren Weg halt irgendwie. Und so sehe ich das bei den beiden Filmen halt auch irgendwie.
Ja, das ist das Stilmittel halt, ne?
Genau.
Ja, beim wandelnden Schloss, das mit dieser Antikriegsmesse, ja, das ist da schon mit drin, aber es ist ja auch wieder eher der Fokus auf Sophie tatsächlich, die ja von der grauen Maus, die nicht wirklich groß auffällt und auch sehr zurückhaltend ist und nicht sehr oft ihre Meinung sagt, sich in dem ganzen Film ja quasi so, ja, sich so ein Herz fasst und dann auch wirklich zu ihrer Meinung steht. Und ich glaube, das ist mit diesem Antikriegsding und das ist einfach wieder so eine Entwicklung, die ich sehr spannend finde, tatsächlich.
Zu einer richtig guten Ehefrau wird.
Ja, aber auch eine Ehefrau, die aber auch einen Arsch in der Hose hat.
Weiß ich nicht.
Doch.
Aber, ja, nee, also das finde ich auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt, weil, also, ich verstehe, was du damit meinst, aber andererseits denke ich mir halt auch so, ja, ist es denn verwerflich, wenn man zu einer Hausfrau wird als Frau? Ist das, also darf man das nicht so? Natürlich darf man das, das ist genauso emanzipiert, als wenn du es nicht willst. Es kommt halt einfach nur drauf an, was du möchtest. Und ich finde, bei ihr ist halt einfach wirklich so das Ding, wie Frau Fuchs halt gerade schon gesagt hat, sie ist am Anfang, hat sie im Grunde kein eigenes Leben. Sie macht halt nur das, was ihr irgendwie vorgelebt wird. Und dann wird ja auch noch ihre Schwester gezeigt, die quasi da in diesem Kuchenparadies arbeitet und so, wo du so das Gefühl hast, die lebt irgendwie ihren Traum oder so. Und Sophie kommt da so hin und du denkst dir so, okay, ja, Sophie hat eigentlich kein eigenes Leben, keine eigene Meinung, die sieht halt nur, was um sie rum passiert und schwimmt halt so mit dem Strom. Und das verändert sich halt mit diesem Film. Also sie trifft halt Haoru.
Dem sie sich dann ja unterordnet.
Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes.
Nee, auf gar keinen Fall, aber ich sehe nicht den Charakterwandel.
Das ja, ist, aber sie verändert auch sein Herz, also so muss es aussehen. Ich meine, sie lebt das Leben von den Eltern, hat den Laden ihres Vaters übernommen, die Schwester buhlt da ja schon mit ihrer Schönheit und mit ihrer Ausstrahlung in diesem Kuchenparadies und sie ist halt das totale Gegenteil. Und wie gesagt, in dieser ganzen Phase, in der sie bei Haoru arbeitet, findet sie auch sein Herz, ne? Darum geht es ja auch.
Was ich halt wichtig finde zu sagen, ist halt, also sie richtet sich in dem Moment ja nach niemanden. Sie kommt ja einfach auf dieses wandelnde Schloss, stellt sich selbst da ein und sagt, ich bleib jetzt hier, ich mache jetzt hier mein Ding. Und also ich finde, das ist halt genauso emanzipiert, als wenn sie jetzt gesagt hätte, nee, ich gehe jetzt wieder. Also das ist halt, sie trifft halt endlich mal eine Entscheidung für sich selbst, um halt der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, um aber auch ihn näher kennenzulernen. Und letztendlich resultiert daraus, dass die beiden sich eigentlich mehr oder weniger gegenseitig helfen. Und das, finde ich, ist halt eine gute Message am Ende.
Das hast du schön gesagt.
Mhm. Bomi, du willst was sagen?
Ach, ich will euch daran erinnern, dass wir über die Autorin dieser Geschichte, Diane Wynne Jones, im Zusammenhang mit Earwig nochmal sprechen sollten.
Ich finde es, ich war, glaube ich, so enttäuscht von diesem Film. Also, weil es gibt eigentlich nicht so wirklich, klar, ähnliche Themen und so weiter, aber es gibt, glaube ich, keine so wirklich Ghibli-Filme, die sich so sehr aufs Auge gleichen wie das wandelnde Schloss und Chihiros Reise ins Zauberland.
Also, da ich Chihiro überhaupt nicht mag und das wandelnde Schloss liebe, kann ich dem halt nicht zustimmen. Tut mir leid.
Na verdammt, was machen wir denn jetzt?
Das ist natürlich Mist.
Blut spenden. A oder B?
Achso.
Ja, komm, Leute, haut raus.
Dann kommen wir zur Wertung. Frau Fuchs, du wolltest den Anfang machen?
Genau, ich hätte jetzt einfach mal gesagt B.
Sarah, was sagst du?
S.
Kein Kompromiss, kein A?
Nö. Das ist für mich, ja, wie gesagt, das ist für mich der zweitbeste Ghibli-Film überhaupt. Ich kann da nichts unter einem S geben. Also es geht nicht.
Ich wollte auch vielleicht auch nur ein bisschen so.
Tut mir leid.
So ein bisschen,
du wolltest nochmal in die Wunde reinstechen.
So ein bisschen Kalzifer unter das Holz geben. Bomi, was ist deine Wertung?
Ich bin ebenso bei B.
Ja, ich bin auch bei einem B. Tut weh, ne?
Nö, ich, ja.
Nö. Ich fand es, also was ich war auf einer positiven Note, unheimlich beeindruckend fand, dieses quasi dieses wandelnde Schloss, wie sich bewegt und so. Ja. Es wäre so einfach, das irgendwie als CGI-Modell darzustellen. Aber nein, das ist halt irgendwie alles gezeichnet.
Ja, und wie krass auch, wie sich da dran auch alles bewegt irgendwie, ne? Also,
ja, ja.
Es bewegen überall sich so halt Ventile nicht nur die Beine, sowas. Genau, überall Ventile, dann fällt mal was ab und so. Also, das ist schon krass gemacht auf jeden Fall.
Also, Hayao Miyazaki ist ja der Meinung, dass noch früh genug die Handarbeit und ja, alles mit Hand und quasi Bleistift eingestampft wird. Also genießen wir doch einfach mal, dass das noch so funktioniert hat und wunderschön aussieht.
Und damit kommen wir zu Wie der Wind sich hebt, unseren achten Film in unserer Auswahl. Ich werde jetzt nicht die Story zusammenfassen. aber das ist vielleicht ein ganz gute Überleitung. Ich finde, was man so bei Hayao Miyazaki, gerade versus Hiromasa Yonebayashi, den Regisseur zum Beispiel von Arrietty oder Erinnerung an Mani, sehr sieht, ist so, wie sich so quasi dieser Wechsel von alten zu jünger Generation irgendwie so vollzieht. Weil Miyazaki macht das, glaube ich, sehr gerne. Der macht so Close-Ups irgendwie von so, auch bei Howl's Moving Castle, aber besonders wie der Wind sich hebt, irgendwie von so einem Motor. In Porco Rosso hat man das auch schon gesehen. Ja, oder stimmt. von irgendwelchen so Ventilen oder irgendwelchen Auspuffen, wo dann so irgendwie Rauch, Ruß und so rauskommt. Was irgendwie noch sehr, sehr cartoonig wirkt. So sehr, sehr 60er Jahre.
Ja, das stimmt.
Und bei Erinnerung an Mani hast du halt eher so feinere Körperbewegungen, Gesten so ins Close-Up genommen. Aber über Erinnerung an den Mann, die sprechen wir später noch. Erstmal, wie der Wind sich hebt. Will jemand sagen, worum es geht?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe mir den ja auch ausgesucht. Oder hatte den noch wer auf seiner Liste?
Knapp nicht.
Knapp nicht, genau. Ja, so kurz wie ich kann. Es geht um den, es geht um einen jungen Mann namens Jiro, der sich eigentlich immer vorgestellt hat, eine Karriere als Pilot zu verfolgen. Leider ist er jedoch kurzsichtig und deswegen bewegt er sich dann nicht ganz von den Flugzeugen weg, aber noch in eine andere Richtung. Er will nämlich Flugzeugingenieur werden und beziehungsweise Ingenieur, Konstrukteur, ne, ja. So, er entwirft die Flugzeuge und nachdem er auch sein Studium erfolgreich abschließt, geht er dann nach Tokio, um seine erste Arbeitsstelle anzunehmen.
Bei Mitsubishi.
Richtig. Der Traum eines jeden jungen Mannes in der damaligen Zeit. Und dann gerät er tatsächlich in das große Kanto-Erdbeben von 1923 und lernt dabei aber auch seine spätere Frau kennen. Und obwohl man eigentlich meinen könnte, Mensch, er findet die Liebe seines Lebens und er verfolgt seinen Traum, Flugzeuge zu konstruieren oder zu entwerfen, sieht alles nicht so rosig aus im Angesicht des Krieges. Und man wird eigentlich dann Zeuge der Geschichte eines jungen Mannes, der zwar seinen Traum verfolgt, aber dessen Träume und Visionen eigentlich für den Krieg, für Waffen missbraucht werden.
Hast du schön zusammengefasst.
Ja, beim letzten Teil, den habe ich gar nicht so krass gesehen, aber ich habe mehr so diese Tuberkulose-Krankheit gesehen.
Oh, das war so schlimm.
Ja, ja.
Wisst ihr, dass dieser Film, dass es ein biografischer Film im Prinzip ist?
Ja.
Also dieser Jiro, den gab es wirklich und der hat auch wirklich bei Mitsubishi gearbeitet und wirklich an Flugzeugen. Ich glaube, der hatte noch irgendwie ein Kind. Das hat er in dem Film nicht.
Nee, aber Hayao Miyazakis Mutter litt tatsächlich auch an Tuberkulose. Die hat es aber überlebt. Letzte Woche hatten wir darüber ja gesprochen, ne, dass der Vater auch Flugzeugkonstrukteur war und so eine Fabrik hatte von Hayao Miyazaki.
Ich finde, also das ist wirklich, das ist ein Film, das ist ein Dimbula-Film. Ich weiß noch, ich habe diese erste Szene gesehen und dachte mir so, Moment, ist das nicht ein Film von Masa Kiwasa? Weißt du, Yuasa macht ja auch in seiner Serie hier, Keep Your Hands Off Ezoken, macht ja auch die ganze Zeit Anspielung auf Future Boy Conan, einer Serie von Miyazaki ja. Und so weiter. Und diese erste Szene, weißt du, wie er in diesem Traum quasi ist, als Flugzeugkonstrukteur und quasi dann halt auch diese komischen Schiffe so mit diesem eisernen Kreuz kommen und so. Und diese Nazis halt auch so irgendwie so wirken wie irgendwie so Wassermassen, so schwarze Wassermassen irgendwie so. Also so, die haben halt keine menschliche Gestalt und so und bewegen sich auch nicht so menschlich und so weiter. Und dazu kommen dann ja auch noch, dass diese ganzen Geräusche von den Flugzeugen und auch von dem Erdbeben, dass es halt irgendwelche so Synchronsprecher waren. Also die Auspuffgeräusche sind halt irgendwie so ein Brrrr. Und das ist halt ultra kreativ.
Ja, Dimbula, du hast auch sehr gut erkannt, dass Nazis keine Menschen sind. Das finde ich schön.
Das fängt ja schon so an. Jiro kommt dann ja irgendwann, ich glaube nach Dessau war das, weil da werden ja Flugzeuge gebaut, wusste ich bislang nicht, aber Miyazaki wusste es. Und du siehst allein, dass der Stahl in Deutschland besonders dunkel ist. Und der ist geriffelt. Und aus deutschen Flugzeugen steigen besonders dunkle Rauchschwaden. So, also ist das visuell so schön dargestellt.
Also ich muss anscheinend den Film nochmal gucken, das ist mir alles überhaupt nicht aufgefallen.
Allein, tut mir leid, dass ich monologisiere, in Japan hast du mehr so diesen italienisch angehauchten Soundtrack, so mit diesem Seitenzittern und so, diesem vielen Tremolo. Und dann kommen die nach Dessau und du hast dieses Heroische, so mit dem Becken so. Und Blechbläsern, also so richtig typisch deutsche Musik. Und natürlich auch typisch deutscher Rassismus, als sie dann so meinen, ey, Japaner, geh zurück in deine Heimat, wo du hergekommen bist. Mm. Auch sehr, sehr gut getroffen, deutscher Rassismus. Also ich habe selten einen japanischen Film gesehen, wo deutscher Rassismus so gut dargestellt worden ist. Dabei war das halt einfach ein Randaspekt.
Ich habe immer so das Gefühl, der Film wird immer so ein bisschen abgestraft von vielen Leuten. Also zumindest so in meinem Umfeld, entweder die Leute haben ihn gar nicht gesehen, weil er ja relativ spät kam mit 2013, oder sie haben ihn gesehen, ihn nicht verstanden oder dachten sich so, Alter, warum geht's da die ganze Zeit um Flugzeuge, das interessiert mich nicht. Also kenne ich halt super viele Leute, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Bei mir ist es so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe den Film zusammen mit meinem Freund geguckt das erste Mal und der kann schon was mit dieser ganzen Fliegenthematik und Maschinen und sowas anfangen. Der war da auch total fasziniert von, das hat man richtig gemerkt. Der war so richtig so, oh, und jetzt wird das da so gezeigt und so. Er war richtig on fire. Das kann ich jetzt nicht so teilen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass mir eine Geschichte erzählt wird, die sehenswert ist und die mich interessiert. Und ich finde auch, dass man immer merkt, wenn Hayao Miyazaki halt so mit Flugzeugen und so hantiert, man merkt halt immer richtig seine Leidenschaft. Also es ist wirklich, er schafft es, das so krass zu transportieren, dass selbst wenn du damit gar nichts anfangen kannst, du einfach nur begeistert von der Begeisterung bist. Also so ging es mir halt zumindest, dass ich halt wirklich gedacht habe so, boah ja, das ist ja voll episch, obwohl da eigentlich kaum was passiert so ungefähr. Aber trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, das packt einen. Und ich fand dann halt auch wirklich diese Tuberkuloseerkrankung fand ich richtig schlimm. Da, vor allem, das hat mich so richtig kalt getroffen. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass jetzt sowas kommt. Und das hat mich wirklich eiskalt erwischt, muss ich sagen. Da war ich dann auch richtig emotional. Deswegen war ich, glaube ich, auch am Ende des Films eigentlich doch trotzdem ganz zufrieden, auch wenn mich eigentlich die Thematik nicht so gepackt hat. Aber trotzdem hat der Film es geschafft, mich mitzureißen.
Ich fand auch diese Szene extrem heftig, wo sie dann quasi auf diesem Hügel ist und dann zeichnet. Mhm. Und dann, also kurz zuvor hat man ja gesehen, das ist ja quasi ein Flashback, wie Jilo so ein Telegramm bekommt, irgendwie steht dann da so drin, Naoko, Blutschwall, komm schnell oder irgendwie sowas. Und dann siehst du halt in so diesem Flashback, wie sie halt einfach so mal so ein Liter, zwei Liter Blut einfach mal so auskotzt. No. Und wir wissen ja eigentlich, dass sie da auch alleine ist auf diesem Hügel. Der Vater kommt hin und wieder mal vorbei und so. Also eigentlich so Fact-Check, Reality-Check, eigentlich müsste sie dort gestorben sein.
Vielleicht ist das ja auch gar nicht so direkt gemeint, sondern dass dieses Telegramm halt schon vorher rausging. Weißt du, wie ich meine? Weil du spuckst ja bei Tuberkulose nicht nur einmal Blut, sondern das baut sich ja auf. Also,
nee, ich glaube, das war ein Flashback. Ne?
Ja, mit Sicherheit war es ein Flashback. Aber das Telegramm wurde nicht verschickt in diesem Augenblick. Weißt du, wie ich meine? Sondern viel früher schon.
Ich wollte noch so eine kleine Anekdote erzählen, wenn das für euch in Ordnung ist.
Sofort.
Ist nicht ganz so leicht, weil das ziemlich heavy ist. Aber ich wollte noch mal so kurz deutlich machen, was für mich einfach die grundlegende Thematik von diesem Film ist. Zu mir hat mal ein dummes Nazi-Arschloch gesagt, was ist denn, also warum werden wir Deutschen mit unserer Geschichte immer so verurteilt? Was ist so schlimm daran, dass wir den effektivsten Weg gefunden haben, wie man ganz schnell viele Menschen töten kann? Das war für die Leute damals doch auch nur ein Job. So, jeder, der das jetzt gerade von mir gehört hat, das muss in euch drin was machen. Das muss auffühlen und das muss, man muss aufschreien. Und so ein bisschen ist das auch dieses, also das ist auch dieses Thema von diesem Film für mich einfach, weil es geht darum, ist diese Durchsetzung oder diese Verwirklichung von Giros Traum, nämlich das Fliegen, Flugzeuge zu optimieren, ist es das wert, dass die als Waffe im Krieg missbraucht werden können? Also ist die Erfüllung seines persönlichen Traumes das wert, das zu riskieren, dass so viele Menschen leben mithilfe dieser Technik, die er da entwickelt, genommen werden? Ne? Und das hat ja so eine Das hat so eine große Tragik. Und wenn wir uns Giro angucken als Charakter, der will seinen Traum durchsetzen. Der antwortet auch sogar im Traum diesem italienischen Flugzeugingenieur Caproni, ich will nicht in einer Welt ohne Pyramiden leben, sondern natürlich mit. Ne? Also er will seinen Traum verwirklichen. Aber um das zu können und um nicht irgendwie da dran zu zerbrechen, was er mit Erfüllung seines Traums aber auch für Unheil bringt, blendet er wirklich ganz viel aus in seiner Umwelt. Er blendet die Krankheit seiner Frau auch aus, gekonnt, so dass, und sie kriegt das ja auch so impliziert, er will das auch gar nicht sehen, was mit ihr vielleicht Schlimmes passiert. Sie verlässt ihn ja auch irgendwann, beziehungsweise verlässt das Haus, weil sie Angst hat, dass er sie sonst irgendwann tot einfach findet. Weil sie vielleicht auch das Gefühl hat, der kann die Realität, die Wahrheit hinter dieser schrecklichen Krankheit vielleicht gar nicht ertragen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das alles jetzt noch nicht so sehen, aber ich habe ihn halt auch erst einmal gesehen. So wie du das erklärt hast, habe ich jetzt Bock, den nochmal zu gucken und nochmal drauf zu achten, inwiefern, wo man das halt sieht oder wo man das halt erkennen kann. Aber ich kann es mir eigentlich schon auch gut vorstellen, weil gerade das, was du gesagt hast mit der Krankheit von der Frau, das Gefühl hatte ich auch, dass sie ihn quasi verlässt, weil er das nicht ertragen kann. Das Gefühl hatte ich nämlich auch, weil ich bin halt eher so ein Mensch, ich hänge mich dann nicht an diesen ganz großen Sachen auf, sondern eher an den kleineren Sachen, also dann eben an diesem Schicksal von der Frau. Das ging mir halt so nah, dass ich wahrscheinlich alles andere darum herum überhaupt nicht mehr mitbekommen habe dann. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn ich den nochmal sehe, dass ich das dann vielleicht da nochmal eher drauf achte.
Du sitzt teilweise ja davor und denkst dir, oh, er ist jetzt zu Hause, seine Frau liegt neben ihm. Und er packt nicht mal diesen verkackten Stift weg und ist einfach mal bei ihr.
Und macht dann auch noch so einen flapsigen Spruch, so, ich bin der Weltmeister im einhändigen Rechenschieber bedienen. Genau. Das fand ich auch echt ein bisschen drüber.
Das ist einfach daneben, ne? Man denkt so, Mensch, wie viel Zeit hätte sie noch gehabt und wie viel Liebe hätten sie sich noch gegenseitig geben können, wenn er vielleicht bei ihr gewesen wäre. Ne? Man weiß es nicht, aber man schaut eigentlich zu, wie er ignoriert. So, es ist ganz furchtbar.
Gut, ich würde sagen, wir geben ihm auch wieder eine Wertung. Soll ich wieder anfangen?
Ja.
Ich weiß nicht. Bin auch wieder irgendwie zwischen A und B. Aber im Zweifel, ne, dann wieder das höhere A. Ich finde es auch wieder handwerklich ziemlich, ziemlich solide, dass man quasi so, der Film geht 2 Stunden, quasi die komplette erste Stunde quasi erstmal ohne Nahoko zeigt, so mit Ausnahme natürlich während des Erdbebens, wo er ihr geholfen hat und so weiter. Aber eigentlich erst im zweiten Film taucht sie ja wirklich auf und hat irgendwie eine Relevanz für den Film.
Ja, also ich würde jetzt so auf Anhieb erstmal ein B geben. Aber vielleicht, wenn ich ihn noch mal gucke, vielleicht steigert sich das dann.
Alles klar. Bummi, ist das S drin bei dir?
Nee, nicht ganz. Aber das A.
Dann sage ich aber willkommen im A-Club. Du darfst jetzt entscheiden, Frau Fuchs, möchtest du lieber im A-Club sein oder im B-Club?
Ich bin im S-Club.
Was?
Mit mir alleine. Ich mit mir alleine tatsächlich, ja. Wie der Wind sich hebt, ist unter meinen Top 5. Allein schon, weil es das letzte Werk von Hayao Miyazaki ist und er damit auch was aussagen wollte. Er hat ja Jiro, also es ist ja alles bedacht von ihm, wenn er sowas macht. Und was ich ziemlich gut finde, er hat Jiro halt gewählt. Es ist ne, eine reale Persönlichkeit. Mhm. Und wenn man sich die Hintergrundstory von ihm anguckt, ist ja eigentlich gar nicht viel bekannt, außer dass er dieses eine spezielle Flugzeug gebaut hat, was ja gerade im Zweiten Weltkrieg vorwiegend benutzt wurde, um eingesetzt zu werden. Und viele dadurch kein gutes Bild von diesem Charakter an sich hatten, ne? Und er gibt diesem Charakter ja eine Tiefe, zeigt auch auf, dass er ja gar nicht mehr will, als seinen Traum zu verwirklichen. Und auch diese Geschichte mit Naoko ist ja gar nicht real. Also das ist ja auch von ihm selbst so eine gesponnene Geschichte um diesen Jiro herum. Und das alleine, dass er sich dann auch hinstellt und sagt, nee, das ist für mich irgendwie ein Held, vielleicht auch ein Anti-Held, und stößt damit an allen Ecken und Kanten, auch in der Politik an, ist super. Du hast auf der einen Seite die Linken, die sagen, oh Gott, wie kannst du als Pazifist, als jemand, der gegen den Krieg ist, sah hier jemanden so eine Bühne bieten. Und auf der anderen Seite sind die Leute, wie kannst du sagen, dass das nicht richtig ist, dass seine Werke, seine Flugzeuge für den Krieg missbraucht worden, ne? Das ist dieses ganze Gesamtbild, macht es wieder winzig hier für mich auf jeden Fall für ein S.
Wie kannst du sagen, dass die japanische Flugzeugindustrie total kacke war?
Nein, das habe ich so nicht gesagt.
Nee, ich weiß, das habe ich auch gesagt. Aus dem Film zitiert.
Ja.
Die Nazis, die Rechten, die darüber reden über den Film. Tut mir leid.
Also ich finde es einfach nur schön, dass er quasi einfach dieser Person, die ja verschrien ist als Kriegstreiber, eine ganz andere Sicht, also demjenigen eine ganz andere Sichtweise auf die Person gibt. Dass es ihm vielleicht gar nicht um den Krieg ging, sondern wirklich nur um die Flugzeuge. Und das sagt der Film komplett
genau,
aus.
Genau, das ist so ein bisschen die Sache. Also es geht halt letztendlich auch einfach nicht um den Jiro, sondern das, was Miyazaki damit machen will.
Genau, und das finde ich super.
Tolles Schlusswort. Zwei Filme haben wir noch. So, Endspurt. Der nächste ist Erinnerung an Mani. Den haben gleich zwei Leute, also Bomi, du und Sarah, du. Ihr habt den beide drauf. Und ich war ein bisschen überrascht.
Also ich dachte, der Film heißt Erinnerung an Kani-Mani, deswegen habe ich den natürlich auch.
Das ist nur Wunschdenken gewesen. Okay. Wunschdenken. Well enough.
Okay. Nein, nein, natürlich nicht. Magst du den vorstellen, Olga?
Ich wollte dich auch gerade fragen.
Ich kann auch gerne sagen, worum es geht.
Oh, wollen wir das?
Ich hab
weiß
Angst.
Ja nicht.
Ich habe Angst.
Also, da ist ein Mädel.
Und oh, das fängt so, immer so an.
Die fühlt sich so out of the circle. Also nein, die hat wirklich, wirklich krasse Probleme, Verbindung mit anderen Leuten aufzubauen. Sie entsagt sich denen so ein bisschen. Sie will das auch eigentlich gar nicht so. Aber sie hat auch Asthma, war es, glaube ich, ne?
Ja.
Und dann denken die Eltern, beziehungsweise eher so die Zieheltern, hey, wäre doch eine gute Idee, wenn du zu meiner Tante aufs Land fährst. Und dort trifft sie dann auf ein Haus. Es ist verlassen. Aber komischerweise in ihren Traumwelten halt nicht. Und dann lebt da halt diese Mani. Und ich finde es ziemlich offensichtlich, dass es eine Traumwelt ist. Aber der Film lässt sich trotzdem so immer so ein bisschen rätseln. Ist es jetzt ein Traum? Ist es jetzt Wirklichkeit? Und es ist auch irgendwie sehr, sehr ironisch, dass quasi ein Geist ihr mit auf den Weg gibt in ihrem Leben, wie wichtig doch Freundschaften und Bindungen sind.
Also.
Wie fandest du den Film?
Also, ich mag den Film sehr gerne. Der hat mich emotional sehr getroffen. was einen bestimmten Grund hat. Und der Grund liegt darin,
dass du ein Oma-Kind bist.
Genau, wer Mani eigentlich ist. Ja, also das Ding ist halt, ich finde auch, dass relativ schnell klar wird, dass Mani in dem Sinne nicht echt ist oder dass sie halt in irgendeiner Art und Weise halt jedenfalls nicht dort lebt, so wie sie das, ne, so wie das halt gezeigt wird. Das wird relativ schnell klar. Ich finde, der Film macht da auch kein großes Hehl drum, weil es wird ja ständig sagt irgendwer in diesem Film, dass das ein verlassenes Haus ist. Also es wird ja so oft gesagt.
Sie geht dann sogar selbst zu diesem Haus so tagsüber hin, während ihre Erinnerungen an Mani quasi nicht spielen und guckt sich halt dieses Haus an und sieht so, ist ja verlassen. Aber gestern habe ich hier doch noch eine Feier gefeiert, irgendwie komisch.
Genau, also es ist halt wirklich, jeder versteht, dass sie nicht dort lebt. Oder zumindest nicht mehr dort lebt. Ja, auf jeden Fall, am Ende kommt ja raus, dass sie quasi, ja, diese Erinnerungen an Mani sind im Grunde Erinnerungen an ihre Großmutter, die sie aber eigentlich so gar nicht richtig kennengelernt hat. Sie ist ja, wie gesagt, halt bei Pflegeeltern aufgewachsen. Ich glaube, ihre Mutter, ich weiß gar nicht, war die verstorben oder so? Ich weiß
es gar
nicht
mehr. Die hatte einen Unfall und dann hat die Oma sie aufgenommen. Und ihre Oma dachte, und ihre Oma, also Mani, weil sie ja dieses Leben in diesem Haus hatte, eigentlich total eingesperrt. Also ich finde, also das ist generell so eine Sache, die Ghibli extrem gut kann. Über die Inneneinrichtung des Hauses, die ist so ein bisschen der Spiegel, wie es Mani so mit ihrer Situation geht, dass sie sich da total eingesperrt fühlt und so. Auch mit diesen ganzen 1920er Jahre irgendwie so Kleidung und so weiter. Da merkst du irgendwie so, ne, die ist anscheinend dann doch älter. Weil die darf ja dieses Haus nicht verlassen. Das sagen ihre Kindermädchen und ihre Eltern sind halt irgendwie Geschäftsmänner und auf Reise und so weiter. Nie zu Hause.
Genau. Ja, gefangen im goldenen Käfig, ne?
Auf jeden Fall. Ja, und also ich finde halt, der Film wird besser oder wird noch besser, wenn du ihn einmal beendet hast und ihn dann nochmal guckst. Weil wenn du dann weißt, dass Mani im Prinzip ihre Großmutter ist, die sie halt aufgezogen hat, dann nimmt der Film halt nochmal eine komplett andere Dimension an. Und wie Dimbula es halt schon gesagt hat, ich bin halt mega das Oma-Kind, beziehungsweise ein Oma- und Opa-Kind. Meine Mutter war alleinerziehend, hat immer gearbeitet und ich war jedes Wochenende bei meinen Großeltern. Meine Großeltern haben einen sehr großen Teil in meiner Erziehung eingenommen. Und für mich war einfach der Punkt, an dem klar wird, dass Mani ihre Großmutter ist, die halt nicht mehr da ist und die sie eigentlich auch nie richtig kennengelernt hat, war halt für mich einfach ein Dammbruch. Ich habe angefangen zu heulen wie sonst was. Für mich war das einfach ein Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil, wie gesagt, man denkt sich schon, dass Mani nicht wirklich da ist oder dass sie sich da irgendwas zusammenspinnt, aber man kann halt nicht darauf kommen, dass sie gerade im Prinzip ihre Großmutter in der Vergangenheit antrifft, sozusagen. Und es ist auch völlig egal, ob das Sinn macht. Also mal ganz ehrlich, keiner fragt sich nach diesem Film, geht das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Was denkt sie sich da überhaupt? Wie kann das sein? Woher weiß sie denn, wie ihre Großmutter als Kind aussah und sowas? Das fragt man sich nach diesem Film nicht. Weil das ist auch völlig irrelevant. Es geht gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, wie quasi ihre Großmutter, die sie nicht mehr hat, ihr dabei hilft, aus sich rauszukommen und mit ihrer Situation auch klarzukommen, weil bei Anna ist auch das Problem, sie kommt ja nicht nur generell nicht mit Menschen klar, sondern sie hat auch Probleme mit ihren Pflegeeltern, weil die haben keine Kommunikationsebene. Die reden nicht wirklich miteinander. Und du siehst dann halt auch am Ende des Films, wie sie eigentlich zum ersten Mal mit ihrer Pflegemutter wirklich spricht und die beiden sich dann halt auch in die Arme fallen und so, was auch mega emotional ist. Und vorher konnte sie das halt einfach nicht. Sie hatte einfach keine emotionale Verbindung zu ihrer Pflegemutter, weil sie nicht wusste, was ihre Pflegemutter in ihr sieht oder was für Gefühle ihre Pflegemutter für sie hat. Also sie konnte das halt einfach nicht verstehen.
Und ich glaube, sie hat auch einfach ultra Angst, irgendwie verletzt zu werden.
Ja,
also definitiv. Siehst du so in so Szenen, da sind die, glaube ich, irgendwie mit der Schulklasse auf so einem Spielplatz, das ist die allererste Szene, und sollen dann halt diesen Spielplatz zeichnen. Und sie will halt partout dem Lehrer quasi nicht ihr Bild zeigen, so, weil da ja was von ihr so mit drinsteckt und so.
Ja.
Und findet dann ja auch, ne, von der Pflegemutter diese Abrechnung, dass quasi diese Pflegeeltern jeden Monat Geld für sie bekommen.
Genau. Ja. Also sie hat halt quasi Angst, verstoßen zu werden, und sie hat Angst, dass sie nicht als Mensch wahrgenommen wird, sondern dass sie quasi für ihre Pflegeeltern nur eine Geldquelle ist. Ja, im Prinzip schon. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar irgendwie, weil es ja sowieso schon schwierig ist, ein Pflegekind zu sein. Und dann, wenn du dann noch sowas mitbekommst und halt nicht wirklich kommunizieren kannst, ist halt sehr schwierig. Und dieser ganze Film ist halt einfach, also ich finde, es gibt nicht so viele Ghibli-Filme, die so extrem nur auf Emotionen ausgelegt sind. Weil im Grunde die Geschichte ist eigentlich Banane. Also, ne, ist ja, im Grunde gibt's keine. Also, wie sie da so ein bisschen umhertanzt mit Mani und so, mit der Freundschaft schließt und so. Und wenn dann am Ende rauskommt, dass sie eigentlich gar nicht da war, das negiert ja die ganze Geschichte im Grunde. Aber darum geht's nicht, sondern dieser Film will halt Emotionen hervorrufen, mehr nicht.
Weiß ich nicht, ob ich so denke, aber wenn es dich beruhigt, ich bin auch ein Oma-Kind, ich habe auch am Ende geheult, okay? Auch wenn ich persönlich so fand, dadurch, dass mir die Charaktere so nicht so ganz ins Herz gewachsen sind, so charakterlich, weil, wie gesagt, du sagtest ja schon, du riechst irgendwie, dass so ein Plot-Twist kommt, dass sie gar nicht existiert, riechst du gegen den Wind und dann habe ich mich irgendwie gar nicht so in Mani als Charakter so investiert.
Verstehe ich.
Aber, ja.
Da gibt es ja ziemlich viele Theorien drüber, wie diese Geschichte funktionieren kann, was das sein könnte. Und also wirklich alle möglichen wilden Dinge von so einer psychischen Erkrankung, die Anna vielleicht hat, dass sie quasi dissoziiert und dass sie irgendwie die Geschichten, die ihr die Oma Mani, als sie noch für das kleine Baby gesorgt hat, erzählt hat, ne? Dass sie da irgendwie unterbewusst dann irgendwie was durchlebt und mitmacht und darüber dann aber auch so dieses Trauma auflöst, was natürlich schwierig ist, weil das super unwahrscheinlich ist, dass man so eine Aufarbeitung, dass die ohne Hilfe von außen in einem Menschen selber stattfindet. Aber gibt's natürlich so, ne, verschiedene Annahmen, weswegen das dort, also wie das so sein kann, dass sie eben die Oma sich vorstellt. Und manche machen das irgendwie auch daran fest, dass die kleine Anna ja so eine Puppe auch hatte, die eigentlich wie Mani als junges Mädchen dann so aussieht. Das sieht man bei der Beerdigung auch, dass sie die im Arm hält so. Diese Traumata, die da so angesprochen werden, das berührt mich total. Kann ich ja halt so viele eigene Verbindungen ziehen. Ich wollte vorhin schon schreien, hört doch mal bitte auf, mit euren ganzen intakten Familien hier anzugeben. also es ist eigentlich, es ist so was Weitergegebenes über Generationen, was eigentlich total furchtbar ist. Da ist ein Konflikt, den Mani hatte mit ihren eigenen Eltern, die sie vernachlässigt haben. Sie hatte zwar vielleicht materiell alles, was sie brauchte, aber sie hatte nicht die Liebe ihrer Eltern. Und sie will das eigentlich irgendwie besser machen und kann es aber auch nicht, weil sie den Tod ihres Mannes nicht verkraftet, sodass ihre eigene Mutter sie dann hasst. Und letztendlich will sie als Großmutter ja irgendwie diesen Konflikt auch, dass sie in so einem entscheidenden Moment nicht für ihre Tochter da sein konnte und sie weggeben musste, will sie dann eigentlich irgendwie über die Enkeltochter lösen. So scheint das ja. Ne? Also sie will für sie da sein. Dann wird sie leider auch krank und stirbt. Wird ja so dargestellt wie relativ frühzeitig, ne? Aber das ist doch ganz schön heftig. Also ich finde, da steckt eine Menge drin. Ich finde den Film super. Der hat mich sehr, sehr berührt. Der ist aber auch nicht so einfach zu schauen. Aber ich finde den total klasse.
Also ich kam so ein bisschen ja von diesem Film, also ich habe vorher Arrietty geguckt und dachte mir nach Arrietty so, ist eine ziemlich gute technische Demo so, was dieser Director so kann. Aber irgendwie fehlt mir ein bisschen der rote Faden. Es ist halt irgendwie so ein bisschen eine Preview so. Weil aus der Geschichte hätte man ja eigentlich noch mehr rausholen können aus Arrietty. Also das ist im Prinzip.
Ja.
Eigentlich macht das der Film nur Worldbuilding, weil die Geschichte lässt sich so auf einen Satz runter reduzieren. Da gibt es diese Borger, die sich von den Menschen Dinge borgen und dann entwickelt sich halt irgendwann mal so ein Austausch zwischen den Menschen und den Borger und ist irgendwie ganz süß. Das war's.
Ja, ist halt wirklich so, der ist halt viel zu schnell vorbei. Der ist vorbei, wenn er eigentlich anfangen sollte.
So ein bisschen. Und deswegen bin ich dann mit in Erinnerung an Mani so mit hohen Erwartungen eigentlich rangegangen. Aber vorher habe ich noch den Regisseur gegoogelt und ist mir also aufgefallen so, Moment, das ist der auch Mary and the Witchflower bei Studio Ponyo gemacht hat.
Ach,
wo ja
echt?
Ganz viele, ja, wo ganz viele alte Ghibli-Leute ja mitarbeiten. Ja. Und dann wurde es mir klar, weil Mary and the Witchflower hatte ähnliche Probleme. Dass der eigentlich nur Worldbuilding gemacht hat und wenig so roten Faden. Und dann habe ich, glaube ich, Mani schon so ein bisschen abgeschrieben gehabt bei mir im Kopf. Und dafür war ich sehr positiv überrascht.
Oh, du darfst jetzt doch Mary nicht so abstrafen, ja? Da, über den Film können wir jetzt gerade hier nicht reden, aber der ist super.
Aber ich würde trotzdem sagen, der hat dieselben Probleme wie Arrietty, auch wenn es genremäßig in eine ganz andere Richtung geht.
Ja, nee, Arrietty war viel schlechter. Aber egal, es ist ein anderes Thema.
Ich würde sagen, Arrietty war viel besser, aber ich mag ja auch so ein ganzes sanftes Zeugs. Frau Fuchs, hast du doch was zu Erinnerung an Mani zu sagen?
Ich denke, es wurde eigentlich alles Wichtige gesagt. Und die Sichtweise ist genau auf dem Punkt.
Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Bewertungen an. Willst du direkt anfangen?
Ich würde dem Film ein A geben.
Sarah, ist bei dir das S drin?
Nee, ich bin auch bei A.
Okay, Bomi ist dann wahrscheinlich auch bei A.
Nö, ich hab das S.
Was? Ich überleg gerade. Einen von den Filmen habe ich doch ein C gegeben, oder?
Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Nee, ich glaube nicht.
Schwere Entscheidung.
Ich glaube, ich würde ihm wirklich einfach mal ein C geben.
Das rechnest du jetzt aber aus.
Sind wir im Durchschnitt trotzdem bei A. Und
I, Gefühle, mach, dass es aufhört.
Und damit können wir endlich zu dem kommen, wo wir jetzt quasi drauf hingearbeitet haben. Warum zum Fuck dachte sich Gorō Miyazaki, einfach einen 3D-CGI-Film zu machen?
Weil er Ronja so gut fand.
Ja, ne?
Echt? Ist das der Grund?
Nee, der hat tatsächlich vorher mit Polygon Pictures zusammen an Ronja Räubertochter gearbeitet.
Ah, oh, Ronja fand ich ja optisch ganz schlimm. Da habe ich direkt damit aufgehört.
Wie weit bist du gekommen? Ich bin nicht über das Intro und ich glaube 5 Minuten oder so. Ich habe direkt ausgemacht. Und das Schlimme ist, ich bin großer Astrid Lindgren-Fan. Absolut. Oje. Ich hatte ja immer noch auf Pippi Langstrumpf oder sowas richtig gehofft.
Ja.
Aber da war ich dann so, Alter, nee.
Sorry, nee, die erste raus. Folge habe ich noch geschafft und storytechnisch fand ich es auch ganz nett, aber die Optik hat es leider, ja, nicht geschafft.
Aber Astrid Lindgren ist wirklich, bevor wir sagen, worum es geht, ein richtig gutes Stichwort, weil das ist so ein meiner Probleme, die ich mit diesem Film habe, den ich partout nicht Earwig and the Witch nennen will, sondern Earwig, weil das in der Übersetzer, im Japanischen heißt der, kurze Exkursion, Ayatomajo. Also ja. Aya und die Hexe.
Ja.
Und sie wird im japanischen Dub quasi mit vollem Namen Aya Tsulu genannt. Und im Englischen wird das halt so übersetzt, dass quasi Aya, die Kurzform von Aya Tsulu, einfach dann Earwig wird. Aber die lange Form, also Aya Tsulu, wird dann halt Erika Wick. Und ich kann dieses, und das Erika ist ja dieses Ear. Und das Wick ist natürlich das Wick und so. Aber du kannst Erika ja nicht Erika aussprechen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen heißt dieser Film für mich, auch wenn ein Earwig ein Ohrenkneifer ist, deswegen heißt dieser Film für mich trotzdem Earwig and the Witch.
Das ist ganz schwierig, sowas zu übertragen. Irgendwas, was so einen japanischen Wortwitz beinhaltet. Also ich kann euch halt nur zustimmen, dass dieser ganze Ghibli-Charme der Animation geht halt so verloren. Ja, das ist halt, weiß nicht, ist halt so enttäuschend wie diese CGI-Bären bei Golden Kamui oder halt
oh Gott, ja.
Sekai Sudo Kado, Kado the Right Answer als Gesamtwerk. Es ist nicht so schlecht wie das, aber es ist enttäuschend.
Ich gebe dir bei einer Sache recht. Ich glaube, also es macht wahrscheinlich auch Sinn. Jetzt sind wir schon vollkommen in der Diskussion. Das, was diesem Film so ein bisschen fehlt, sind diese ganzen Close-Ups, die du bei entweder Hayao Miyazaki und Isao Takahata hast, also quasi von irgendwelchen Getriebesachen oder sowas in der Nahaufnahme, oder halt bei Hiromasa Yonebayashi, halt von Körperteilen und Körperbewegungen und sowas. Du hast hier irgendwie keine Close-Ups. Ich meine, sieht halt auch kacke aus, ein CGI irgendwie ins Close-Up zu nehmen. Und das ist, glaube ich, viel von dem Charme von Ghibli.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr den optisch alle scheiße findet?
Nee, also, ich finde ihn.
Es kam mixed, jetzt so rüber. Mixed,
würde ich sagen.
Also, ich finde ihn optisch besser als Ronja auf jeden Fall.
Also, ich muss sagen, bei mir ist das so abgelaufen: Ich habe den Film nicht sofort angefangen, sondern ich wollte zuerst, bevor ich ihn gucke, meinem Freund mal zeigen, wie das aussieht, weil wir uns vorher darunter gar nichts vorstellen konnten, als wir die ersten Bilder gesehen haben. Ich habe mich gefragt, wie soll sich das bewegen am Ende? Also wie soll das nachher aus? Ich konnte es mir echt gar nicht vorstellen.
Vielleicht so, hast du mal einen Pixar-Film gesehen?
Ja, schon, aber mit dem Ghibli-Stil halt dazu, weißt du? Also ich konnte das nicht so in meinem Kopf, konnte ich das nicht zusammenbringen. Und dann habe ich einfach mal so in die Mitte des Films irgendwie reingeskippt und habe dann mal Play gemacht und war richtig irritiert, wie gut ich das finde.
Ich muss sagen, also ich habe mehr Probleme mit der Narrative als mit der
Animation. Ja, das verstehe ich. Aber die Animation, also mal ganz ehrlich, das ist das beste CGI, was ich im Anime-Bereich gesehen habe. Also das ist wenigstens, du siehst wenigstens, da hat sich jemand Mühe gemacht. Da hat nicht einfach irgendwer sich gesagt, okay, wir machen jetzt so einen CGI-Film, weil es billiger und geht schneller. Nein, nein, da hat sich jemand wirklich hingesetzt und hat das richtig ausgearbeitet. Und ich finde, das sieht man auch. Und also, keine Ahnung, ich werde jetzt nicht plötzlich Fan von dieser Art der Animation. Aber ich finde, der Film hat gut gezeigt, man kann das durchaus machen, wenn man sich das halt als Ziel nimmt. Ja, es geht sehr viel vom Ghibli-Stil verloren, das ist klar. Aber was für mich zum Beispiel großartig war, waren die Gesichtsausdrücke zum Teil. Also die fand ich fantastisch. Also
ja, das ist aber auch das einzig Japanische, was noch in diesem Film drin ist. Ansonsten ja, ist es wirklich schon, 1:1 Pixar.
Ja, das stimmt schon. Also die Gesichtsausdrücke waren halt wirklich on point. Also wenn Earwig da ihre Grimasse zieht, alter Schwede, richtig, richtig gut. Und auch so, keine Ahnung, ich fand das alles sehr glaubwürdig und das geht mir sonst halt nicht so bei CGI.
Ich würde sagen, wir machen nochmal ganz kurz den Schritt zurück, ja. Worum geht's? Jetzt kommt wieder einer meiner berühmten Zusammenfassungen. Oh. Ich glaube, hier kann ich gar nicht so viel verkacken.
Das stimmt.
Also Earwig ist ein Mädel, also zumindest ist sie noch ein Baby ganz am Anfang des Films und wird quasi von ihrer rothaarigen Mutter, dessen Haare sich so zu Wurm-Magie-Zeugs verwandeln können, um ihre Verfolger abzuschütteln. Ich habe es tatsächlich geschafft, die Zusammenfassung wieder zu zerstören. Wird sie auf jeden Fall dann, weil sie eine Weile untertauchen muss, wird Earwig dann an so einem Waisenhaus abgegeben. Und zwar mit der Begründung, ey, da gibt's richtig geiles, so, was ist das, so ein Pasteten-Hack-Gemüse-Zeugs. Genau. Aber wie es so im Waisenhaus ist, es kommen halt regelmäßig mal so Pflegeeltern und dann stellen sich die Waisenkinder so in eine Reihe auf und dann sagen die Pflegeeltern, ey, dieses Kind finde ich am besten und das möchte ich jetzt gerne haben.
Shopping Time.
Ja, echt. Und diese Mutter, also diese neue Pflegemutter, ist gar keine Pflegemutter, sondern was weiß ich, irgendwie eine Sklaventreiberin und das findet Earwig gar nicht so geil, dass sie jetzt quasi in dem Haus von einer Hexe eingesperrt ist. Die kommt auch nicht raus, weil das sind so Dornen, die sie zurückhalten und halt so, also auch die Tür löst sich ja, von dem Haus löst sich ja dann auf, die kann nur mit Magie wieder hervorgezaubert werden. Und jetzt muss sie halt für die arbeiten.
Wird geknechtet.
Und es dauert tatsächlich, obwohl der Film eine Stunde 22 dauert es bestimmt so eine Stunde 10, bis man überhaupt erfährt, dass diese Hexe anscheinend doch ein Mensch ist. Mit menschlichen Gefühlen.
Also was mich total, also mich hat total gestört, dass ich die ganze Zeit auf die Geschichte gewartet habe. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt so die Ouvertüre, jetzt wird gezeigt, wie sie da in diesem Haus ankommt und wie sie da mit Bella Yaga, ich liebe diesen Namen, Bella Yaga, ohne Witz, und Mandrake oder Mandrake oder wie die ihn nennen, diesem komischen Dämonenkönig, wie sie da mit denen da im Haus lebt und keine Ahnung. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, und jetzt? Also, was passiert denn jetzt? Also, was ist denn jetzt die Geschichte? Weil irgendwie wirkte das halt so, als wäre es die Eröffnung des Films und dann haben sie am Ende noch ein bisschen die Mutter gezeigt und dann kam die auf einmal da wieder und so und das
genau,
war's.
Dann war auf einmal ein 2 Jahre Timeskip und auf einmal konnte sie dann quasi doch die Bella Yaga so ein bisschen an der Nase rumführen, so wie die anderen Kinder und Erwachsenen im Waisenhaus. Weil im Prinzip, und das ist so ein bisschen diese Überleitung, die du eben so aufgemacht hast, mein Problem mit Earwig als Charakter, du merkst, ich ziehe das durch mit Earwig, ist halt einfach, die ist für mich nicht zugespitzt genug. Die wird uns vorgestellt im Prinzip als eine Pippi Langstrumpf als Waisenkind. Ja. Und wie schnell die sich dann so, dieser Bella Yaga dann so beugt und sie sich so denkt so, ja okay, dann arbeite ich halt jetzt für die.
Na, sie möchte aber auch die Magie erlernen, also so ein bisschen Motivation hat sie schon.
Das ist ein Kompromiss, ne, den sie eingeht.
Ja, ich verstehe schon, was Dimbula meint. sie ist halt, am Anfang des Films wird sie halt richtig krass dargestellt, so, ne? Dass sie versucht, alle um sich herum zu kontrollieren und sie entscheidet, was der Koch zu essen macht. Sie hat da diesen einen Jungen, den sie so ein bisschen umherkommandiert und so. Dann der Heimleiterin spielt sie im Grunde auch das nette Mädchen vor, obwohl sie das gar nicht ist und so. Also sie wird ja schon wirklich dargestellt, schon ist schon eine kleine Göre so. Und sobald sie in diesem Haus von der Hexe ankommt, auch wenn das halt gerechtfertigt ist, wie sie sich dann verhält, sie ist nicht böse genug. Also sie ist nicht fies genug so, als so eine kleine Göre. Ich finde, sie hätte der Hexe viel mehr Streiche spielen müssen oder, weiß ich nicht, zumindest kontrastreicher sich benehmen müssen. Also vielleicht dann wirklich so richtig überfreundlich zu der Hexe sein, aber hintenrum halt ihr ständig irgendwelche Streiche spielen. Das hätte mehr Sinn gemacht. Es war nicht krass genug.
Auch Bella Jager ist ja, wirkt ja irgendwie total harmlos auch, weil, also es wird so immer gesagt, so, dass sie so eine mächtige Hexe ist und wenn man nicht hört, kriegt man diese Wurmbehandlung. Aber diese Wurmbehandlung wird nie gezeigt. Die wird dann einmal quasi gezeigt, aber dann haben die sich ja quasi schon auch so im Geheim diese Tinktur zusammengebraut und aufgetragen, damit Magie auf sie nicht wirkt. Und dann sieht man nicht, wie gefährlich diese Würmer sind, die dann in den Menschen vermute ich mal irgendwie reinkriechen und dann irgendwelche Unbehagen auslösen, weil die Würmer halt abprallen. Weil sie diese Tinktur haben.
Der Film ist halt insgesamt super harmlos einfach. Also es ist nicht viel Fallhöhe da. Es ist nicht viel, sie wird gar nicht erwischt bei den Sachen, die sie macht. Und sie kommt auch mit allem einfach durch. Und das hat alles so wenig Fallhöhe irgendwie. Das fand ich ein bisschen schade, weil so an sich fand ich den Charakter eigentlich richtig cool. Und ich dachte mir halt auch so dieses mit dem Earwig und dass sie den Leuten halt quasi so einen Wurm ins Ohr setzt, einen Wurm ins Ohr setzt und versucht, die Leute zu manipulieren und so, ist auch eine coole Metapher und so. Also ich fand das eigentlich ganz cool von der Machart. Und ich mochte auch die Charaktere alle total gerne. Also Bella Jager fand ich auch cool, die hätte halt ein bisschen böser sein können. Aber auch Mandrake, ich habe keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Den fand ich eigentlich als Charakter auch total cool, so. Es heißt die ganze Zeit, man soll den nicht auf die Palme bringen, weil ansonsten was passiert, passiert halt was. Es hätte aber mal was passieren müssen. Das ist das Problem.
Und dann ist halt kommt ja, und dann am Ende des Films kommt dann ja einfach quasi diese visuell beeindruckendste Szene, wo er seinen Wutausbruch hat. Und so visuell beeindruckend sind sie jetzt halt einfach auch nicht. Ja. Und dann hat man halt recht schnell schon Timeskip und auf einmal tanzt so der so ein bisschen so nach ihrer Pfeife, lässt sie zur Schule gehen. Und dann halt auch so, weißt du, uns wurde eigentlich nicht gesagt, warum sie so sehr an Custard, also diesem Waisenjungen, den sie so ein bisschen rumkommandiert, warum sie so an dem hängt. Habe ich nie verstanden. Und dann ist ja so die letzte Szene quasi, dass sie dann endlich mit ihm zur Schule gehen kann.
Hä? Ja, das war auch so komisch, ne? Auf einmal wollte sie zur Schule gehen, davon hat man vorher noch nie was gehört.
Ja, weil sie ja diesen Jungen so vermisst, aber das haben wir ja irgendwie nicht verstanden, warum sie den so vermisst.
Das also, war sehr komisch.
Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, also Bomi sagt ja auch schon, war das in diesem Teil? Ja, ich glaube, es war in diesem Teil. Da sagte sie bei Das wandelnde Schloss, dass es ja dieselbe Autorin ist.
Ja.
Und das ist auch ihre letzte Novel, bevor sie viel zu früh gestorben ist.
Oh Gott.
Vielleicht war da, also Das wandelnde Schloss ist, glaube ich, auch eine dreiteilige Romanreihe. Vielleicht sollte hier auch noch mehr kommen. Ich verstehe diese Entscheidung, glaube ich, von Studio Ghibli zu sagen, wir möchten uns hier mehr auf ein hohes technisches Level konzentrieren und weniger auf stringentes Storytelling. Deswegen nehmen wir uns eine gute Geschichte, wo wir das Worldbuilding weitestgehend übernehmen können und fokussieren uns wirklich auf die technische Umsetzung. Und ich glaube, man muss auch noch sagen, dass dieser Film ja auch eigentlich kein klassischer Film ist, weil der wurde quasi so als, also am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester, als TV-Special im Fernsehen bei NHK gezeigt. Also ist quasi so ein bisschen vergleichbar mit so einem Sonntagskrimi bei uns im Fernsehen. Ich glaube, jemand, der halt in Sonntagskrimi reingeht und sich denkt so, also das muss jetzt schon Titanic werden, also der hat halt schon von vornherein irgendwie was falsch gemacht, ne? Mit der Erwartungshaltung.
Vielleicht, also ich weiß nicht, ich hatte beim Gucken auch so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, daraus so eine Art Miniserie zu machen und dann einfach vielleicht, keine Ahnung, 6 Folgen oder so. Und dann hätte man das Ganze so auch mit diesen Streichen, die sie spielt, hätte man dann ein bisschen besser ausbauen können. Und dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, dass das nicht so viel Fallhöhe hat. Weil bei einer Serie, da denkt man sich dann so, ja, okay, jetzt gucke ich hier mal so eine halbe Stunde und dann ist das Thema wieder für mich gegessen. Und nächste Woche gucke ich noch mal eine halbe Stunde. Das wäre vielleicht besser gewesen, als das so, ja, so quasi als einen Film zu machen irgendwie.
Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich sage. Danach reden unsere beiden anderen. Es soll ja jetzt tatsächlich noch nächsten Monat, am 29. April, deswegen sind wir ein bisschen vor unserer Zeit, soll tatsächlich noch eine Filmfassung hiervon kommen, wo es noch ein bisschen Bonusmaterial geben soll. Man weiß jetzt nicht, wie viel ein bisschen ist. Und das wird in Japan halt auch wirklich in den Filmen gezeigt, in den Kinos gezeigt.
Ah, okay.
Aber ich sehe halt irgendwie nicht, wie man so diese wirklich schon sehr kleinen, aber in der Summe halt sehr gravierenden Fehler noch so alle so irgendwie in, was weiß ich, 3 Monaten, 4 Monaten Zeit irgendwie beheben will.
Ja.
Also mir gefällt da auch nicht ganz so, ich wollte aber euch wissen lassen, dass ich mir extra anlässlich dieses Films noch so eine 8 bis 10 Minuten Ohrenkneifer-Doku, Tier-Doku auf YouTube
das,
angeschaut
habe. Das
hab
ich nicht verstanden, als du mir das erzählt hast.
Genau, und ja, ich will eigentlich nur sagen, die genau, also Aya hat ja solche Zöpfchen, die sollen ja auch so aussehen wie die Klauen von Ohrenkneifern. Aber die Doku hat mir gesagt, dass weibliche Ohrenkneifer ganz gerade Klauen haben. Und dass nur die männlichen Ohrenkneifer solche geschwungenen Klauen haben. Ja,
das
fand ich dann komisch.
Das ist ja nicht, das ist nicht sehr akkurat hier umgesetzt, würde ich sagen.
Ja, Kritik.
Ich weiß nicht, ob ihr das Cover von der britischen Novel kennt.
Ich kenn's, ja. Ich wollte auch gerade drauf einsteigen.
Okay, dann mach.
Bitte, mach du das, Ola.
Nee, also ich kann nicht so viel zu sagen. Wahrscheinlich kannst du da mehr zu sagen. Also da hat sie halt einfach nicht diese Ohrenkneifer-Zöpfe. Sie hat schon so zwei Zöpfe, aber die halt so quasi so zur Seite stehen. Also sie sieht auch so ein bisschen aus, auf diesem Cover, finde ich, wie halt so andere, so, also wie halt zum Beispiel eine Pippi Langstuff auf den Lindgren-Ausgaben teilweise.
Was ich da noch zu sagen kann, was ich interessant fand, dass sie für das Cover der japanischen Ausgabe
Aya, stimmt.
Genau so dargestellt haben. Und ich glaube, die haben einfach nur das Design übernommen. Weil das hat ja keiner von Ghibli gezeichnet, das Cover. Und das war ja schon vorher da. Und, ja. Und auch von dem Kleidungsstil und das ist es 1:1 das Cover dieser Buchvorlage.
Ja, also eigentlich möchte ich gar nicht so viel Schlechtes über den Film sagen, weil ich finde den jetzt insgesamt, also ich fühle mich jetzt nicht, als hätte ich meine Zeit verschwendet oder sowas. Also, ich habe den schon gerne geguckt, der hat mir auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, optisch war ich auch wirklich positiv überrascht. Und ich glaube, es ist auch so, wie Dimbula sagt, die haben sich da halt nicht zum Ziel genommen, da eine extrem geile Story abzuliefern, sondern sie wollten halt einfach mal zeigen, was optisch drin ist. Und ich finde, das haben sie auch getan. Also, sie haben wirklich optisch was abgeliefert, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht, also das ist nicht das, was ich von Ghibli erwarte.
Genau, hat einen Grund, warum ich Anime gucke und nicht Pixar-Filme.
Genau, also es ist schon was anderes, aber es kann trotzdem geil aussehen. Also ich finde es halt trotzdem schön. Ich habe auch kein Problem mit Pixar-Filmen. Ich weiß nicht, warum du da so drauf rumreitest.
Vielleicht ist das eine Selbstoffenbarung von mir. Was ich halt so ein bisschen vermisst habe, so geht es mir immer bei Ghibli-Filmen eigentlich, wenn so diese Close-Ups irgendwie von so Maschinenzeugs oder so kommen. Da muss ich einfach immer lachen, weil ich das einfach so ultra-ulkig finde, wie da so eine überzeichnete, so ein überzeichneter Schornstein sich irgendwie beim Ausspucken von so Schlot halt so ein bisschen mitbewegt und so. Finde ich immer sehr lustig. Das hatte ich in diesem Film auch so ein bisschen, dass ich so also ein bisschen lachen musste. Das war ganz am Ending, als dann so mit diesem Buntstift gezeichneten Zeichnungen so quasi aus Ayas Leben so in den folgenden Jahren nach dem Ending mit dem Abspann so gezeigt worden sind. Jo, Frau Fuchs, was ist dein Eindruck so?
Also ich schließe mich Olga an. Ich war tatsächlich echt begeistert, wenn ich an Ronja denke. das war für mich wirklich so ein Schlag ins Gesicht und ich dachte, okay, gucken wir uns das mal an. Ich hatte auch schon so kleine Einspieler vom Ghibli-Museum gesehen, wo sie quasi das ein bisschen angeteasert haben mit so Handpüppchen und so. Und auch zum Jahreswechsel gibt es ja immer die Zeichnungen zum Neujahr von Hayao Miyazaki und auch vom Ghibli-Museum, wo das ja auch schon angeteasert wurde, mit diesen Handpüppchen von Aya und so. Und ich dachte, okay, lass ich mal mich drauf ein. Und ja, es ist alles nicht zu tief, aber es ist im Grunde eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Und die Ausarbeitung der einzelnen Charaktere ist eigentlich ziemlich gut. Von den Gesichtern her, wenn ich überlege, dass Aya kleine Sommersprossen hat.
Ja, das
und
stimmt.
Hier ist noch ein kleines Detail und hier ist ein Detail. Also das fand ich ziemlich gut. Und wie Olga auch schon sagte, dass sie sagt, dass sie vielleicht mehr auf die Produktion und auf die Umsetzung des CGIs gesetzt haben als auf die Story, da gehe ich voll mit, weil man ja auch bedenken sollte, dass der Gründer von Pixar, John Lasseter oder wie er heißt, ein enger Freund von Hayao Miyazaki ist und er auch richtig besessen vom Studio Ghibli ist und ihn, also Goro Miyazaki, glaube ich, schon auch sehr unterstützt hat. Daher auch vielleicht die Ähnlichkeit oder die Parallelen zu Pixar.
Goro Miyazaki hat ja auch in einem Interview gesagt, so, also er sieht halt einfach, dass ich irgendwie Studio Ghibli quasi reformieren muss, um halt in Zukunft noch Bestand zu haben. Und das ist halt seine Antwort darauf, als jemand, der halt auch bei Polygon Pictures gearbeitet hat und so weiter. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir so ganz, ganz langsam zum Ende.
Ich wollte noch eine Kleinigkeit
anmerken. Ja, klar, natürlich.
Bei der Story, der Mandrak dann quasi erzählt, wird ja quasi so kurz eingespielt, dass sie ja halt zusammen mit dieser Ente da umherfahren. Und es bahnte sich ja so eine Love Story zwischen Mandrak und der Mutter von Aya an. Hm. Es ist meine Frage, ist Aya die Tochter von den beiden?
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht.
Das hat mich ziemlich beschäftigt.
Und ich muss sagen, also für mich persönlich, ich dachte mir halt so, es würde schon irgendwie Sinn machen, weil er ist ja so eine Art, also ich weiß nicht mal, was er genau ist, aber es wirkt so, als wäre er so eine Art Dämonenkönig. Und irgendwie würde das ja passen, so halt mit ihrer Art, weißt du? Weil sie ja so schon so ein bisschen auch dieses Herrschsüchtige hat. Also sie möchte ja schon andere Leute irgendwie beherrschen und halt auch immer so die Oberhand haben. Ich fände das schon irgendwie geil,
wenn sie... Ein bisschen überinterpretiert.
Nee, aber ich fände es eigentlich geil, wenn das so die Charaktereigenschaften wären, die sie halt quasi von ihm bekommen hat. So. Und er hat die eigentlich gar nicht so.
Ach, und deswegen ist Bella Jaga auch einfach so mega die Sklaventreiberin gegenüber ihr, weil quasi Bella Jaga auch auf Mandrake stand.
Ist voll das Love Triangle.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, ich interpretiere da vielleicht auch ein bisschen zu viel rein, aber für mich hat es auch eher ausgesehen wie so eine also Liebesgeschichte, wo beide Frauen in denen verknallt waren. Er sich quasi für die Mutter Aya entschieden hat, es dann da irgendwie einen Konflikt gab und er sich dann doch für Bella Jaga entschieden hat und sie ja dann auch daraufhin abgehauen ist und vielleicht dann schwanger war.
Ja, und dann ist Bella Jaga dick geworden und ist eine Hausfrau geworden und dann fand er sie doch nicht mehr so gut.
Es geht dann immer so weiter.
Ja, das hätte ich jetzt so vielleicht nicht gesagt, aber dass es dann vielleicht dann schon in den Konflikt ging, wo das Kind aufwächst, ne?
Ja,
das kann schon sein. Ich meine, die Mutter wurde ja auch von der Ente verfolgt und es sah so aus, als ob nur eine Person in der Ente saß. Am Anfang.
Ja.
Wollen wir Hayao Miyazaki nochmal dazu zitieren?
Ja. Jenny, du hast doch Kontakte, ruf ihn mal an.
Oh mein Gott, ja, das wäre ein Traum. Nee, ich kann ihn zitieren, ich kann ihn nicht anrufen. Ich habe keinen Joker mehr frei. Er sagt, ich bin skeptisch geworden gegenüber der ungeschriebenen Regel, dass sich nur weil ein Junge und ein Mädchen im selben Film auftauchen, eine Romanze entwickeln muss. Ich möchte lieber eine etwas andere Beziehung darstellen. Eine, in der die beiden sich gegenseitig ermutigen, einfach zu leben, falls ich das kann. Vielleicht bin ich so näher dran, eine echte Darstellung von Liebe zu porträtieren.
Gut, das ist aber jetzt auch die Aussage von Hayao Miyazaki und nicht von Goro.
Echt mal, Goro will eine Dreiecksbeziehung.
Nein, also wie schon gesagt, vielleicht habe ich da auch zu viel reininterpretiert, aber irgendwie gibt es meiner Vorstellungskraft ziemlich viel, da sowas reinzuinterpretieren. Oder um irgendwas zusammenzubinden, ne, dass es irgendwie Sinn ergibt.
Naja. Auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, einig werden, dass Ayas Mutter ja eigentlich vor den anderen Hexen so aus diesem Coven so fliehen wollte, weil irgendwie... Und ich glaube nicht vor dieser Dreiecksmission. Und die andere Sache, da sind wir uns ja komplett einig, als diese Fahrt mit diesem gelben Auto, also diese Rückblende gezeigt worden ist, wo die drei noch eine Band waren, das war so der Moment, wo dieser Film halt begonnen hat, eigentlich interessant zu werden, weil man halt endlich mal was über die Charaktere erfährt und ihre Motivation und so. Ja. Wollen wir dem eine Wertung geben?
Gerne.
Es ist halt super schwierig, weil die anderen Filme misst man ja an Ghibli-Filmen. Und ich kann, also, wenn ich an Ghibli-Filmen diesen Film messe, Wie soll ich den dann einordnen?
Wir können uns auch gemeinschaftlich darauf einigen, dass der halt ohne Wertung da dasteht.
Ja. Ich weiß nicht. Also, für mich ist es halt ein Film, den man sich anschauen kann, aber ist jetzt auch kein Muss oder so. Deswegen wäre es jetzt irgendwie so bei C oder D so. Also, gemessen an den anderen Filmen, die wir hatten.
Ich habe ein bisschen Angst, es zu sagen, aber Bomi.
Ich wollte sagen, Optik ist für mich Abfall. Oder zumindest nicht so wichtig wie Story.
Und Abfall also A?
Nein. wenn ich den Film an einen Ghibli-Film messe, ist es halt für mich der schwächste, ne? Ja. Den wir heute besprochen haben. Und da wäre ich ganz bei Olga. Also D plus, C minus, irgendwie so.
Frau Fuchs.
Ja, da reihe ich mich ein.
Okay. Dann ist es einstimmig. Ich überlege gerade, ob ich mir auch mehr. Ich bin auch so zwischen C und D. Komm, ich sag D. Haben wir dann. Worauf einigen wir uns jetzt?
Macht auf jeden Fall schnell, nicht, dass unsere Hörer sich in die Ohren gekniffen fühlen, wenn wir hier so lange machen.
Den hast du dir aufgeschrieben, ne? Den wolltest du noch bringen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Noch einmal auf die Schenkel klopfen, bevor es vorbei ist heute.
Sehr gut. Devi Dimbula.
Das hast du jetzt nicht gesagt.
Es tut mir leid.
Nein, ich glaube, wir wissen alle, dass ich damit ganz gut klarkomme, weil ich selber den lieben langen Tag nichts anderes mache, als auszuteilen.
Das ist wie bei Mani. Das, während wir hier Podcast aufnehmen, ist es nur so eine Traumwelt. Das ist gar nicht in der echten Welt passiert. Also genau. Keine Angst. No harm done.
Schauen wir mal, wie das nächste Woche ausgeht, ob ich mich davon erholen werde, ob ich zu alter Stärke finden werde. Nächste Woche geht es um den Mangaka Naoki Urasawa. Und Sarah, du bist auch wieder dabei.
Yeah, ich habe mich voll reingezeckt.
Und dann haben wir auch noch reingekniffen.
Reingekniffen, ja.
Hammer, ich erwarte eine Menge von euch.
Und dann haben wir noch Shin dabei, den kennt ihr, und Ruben dabei, den kennt ihr nicht, der übersetzt aber Anime bei Crunchyroll. Und es wird, glaube ich, eine tolle Runde.
Ja, das wird spannend
auf jeden Fall. Bisschen männerlastig vielleicht.
Ach, ich kann mich ganz gut behaupten, glaube ich.
Wir sind Shin-Fans.
Und wir sind jetzt raus. Ciao, gute Nacht.
Ciao.
Tschüss.